Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Mein Name ist Albrecht Kellner. Ich bin in Namibia, dem ehemaligen Deutsch-Südwestafrika, geboren und dort aufgewachsen. Kam dann nach Göttingen in Deutschland zum Studium der Physik. Ich war schon als Teenager ein Sinnsuchender. Und ich dachte, die Physik kann mir vielleicht die Frage nach dem Sinn des Lebens beantworten. Das tut sie nicht. Das werde ich gleich nochmal erläutern, warum. Und nach dem Diplom ging ich dann nach Amerika, nach San Diego, um das Studium fortzusetzen mit einem Stipendium zum Postgraduate-Studium. Und dort packte mich die Frage nach dem Sinn des Lebens so sehr, dass ich mein Stipendium zurückgab. Denn ich dachte, wenn ich nicht weiß, wozu ich lebe, dann brauche ich auch nicht zu studieren. Nicht zur Nachahmung zu empfehlen. Und wurde ein Dropout. Und ohne Autoversicherung, ohne Krankenversicherung stiefelte ich in diesem wunderschönen San Diego rum. San Diego ist wahrscheinlich die schönste Stadt, wenn nicht die zweitschönste der Welt. Und ja, ich setzte dann meine Suche fort in transzendentaler Meditation und allen möglichen fernöstlichen Weisheitslehren bis hin zum Erlernen einer tatsächlich funktionierenden Methode des Hellsehens. Und das wurde immer komplizierter, bis ich dann völlig unerwartet für mich, das hatte ich wirklich nicht auf dem Radar meiner Suche, Christ wurde. Und zwar durch einen Menschen, der sich als Pastor entpuppte, und als er mich sah, sagte er gleich: Albrecht, du bist ein Suchender, du kannst jetzt finden. Willst du? Dann sage ich: ja. Und dann sagt er: dann bete mir nach. Und dann betete ich dieses Entscheidungsgebet, und das war der Start. Und dieses abrupte Vorgehen, das habe ich beibehalten. Und durfte, also als ich da zurückkam nach Deutschland, nach Göttingen zur Fortsetzung des Studiums, durfte ich seitdem tatsächlich stetig Menschen zum Glauben führen. Und in dem Workshop heute Nachmittag möchte ich das auch mitteilen, weitergeben, dass das tatsächlich vielleicht sogar die beste Möglichkeit ist. Nicht? Wir dürfen Hebammen sein, sage ich immer. Ja, dann ging es nach der Promotion ins Business. Ich war dann in der Kernenergieindustrie beschäftigt, das darf man heute ja fast nicht mehr sagen. Aber ich sage an der Stelle immer, ich war bei den Guten, ich habe Sicherheitsanalysen gemacht. Und dann ging es weiter und ich machte mir einen Wunschtraum, ein Kindestraum war, ich ging zur Raumfahrt. In Bremen haben wir ja das Zentrum der europäischen bemannten Raumfahrt und dort war ich dann beschäftigt, lange Zeit als Leiter der Avionik, das sind also die Computer an Bord von Raumfahrzeugen, und der Rechner, der die Lage der internationalen Raumstation steuert und das Lebenserhaltungssystem der Astronauten, also der nicht so ganz unwichtig ist, der Rechner, der kommt tatsächlich aus meiner Schmiede. Und ich habe einen Großteil meiner Nerven dafür dort gelassen. Das war nicht so einfach. Wie gesagt, die Technik ist nicht das Problem, aber das Miteinander mit Menschen, das ist immer das Schwierigste. Naja, und dann gegen Ende wurde ich dann stellvertretender technischer Direktor dieser internationalen Firma, die heißt Astrium Space Transportation. Also wir bauen unter anderem das Modul haben gebaut für die Raumstation, das europäische, und fertigen dann auch die Ariane-Rakete. Und ist eine internationale Firma, deutsch, spanisch, englisch, französisch. Und ich war dann stellvertretender technischer Direktor und habe dann schon seit einiger Zeit meinen wohlverdienten Ruhestand angetreten. Und eigentlich nicht nur seitdem, sondern schon seit langem tingle ich durch die deutschsprachige Welt und halt Vorträge dieser Art, schreibe Bücher und habe einen YouTube-Kanal. Und darf erleben, dass daraufhin also auch tatsächlich Menschen zum Glauben kommen. Und das ist das für mich das Allerwichtigste, nicht? Diese Erfahrung ist so gigantisch, wenn ein Mensch anders wird. Das ist immer gewaltig. Ja, wie spät haben wir es jetzt? Bin ich gut unterwegs? Was wollte ich noch sagen? Oh, das darf ich nicht vergessen. Ich bin verheiratet. Ist meine Frau eigentlich mittlerweile angekommen? Nein, sie hat sich heute etwas verspätet, nicht? Oder? Ah, da hinten. Hallo Kätzchen. Ach, schön, dass du da bist. Ja, sie bedient den Büchertisch. Und ich bin Vater von zwei erwachsenen Söhnen. So viel zu mir. Und nun zu dem Thema moderne Physik und die Frage nach dem Ursprung. Ursprünglich hieß das moderne Kosmologie, Aber ich habe gesagt, ich fasse den Rahmen mal ein bisschen breiter und nehme also alle Aspekte der Physik mit hinein. Das Ganze ist eine PowerPoint-Präsentation mit Text. Wenn man den Text hinten nicht sehen kann, kein Problem, ich spreche sowieso, was da steht. Ja, beginnen wir mal zunächst mal mit dem Inhalt. Ich mache eine Einleitung, um mal so ein paar grundsätzliche Fragen zu klären. Dann geht's los mit Ursprung des Universums, Ursprung der Materie, der Sterne, der Planeten, der Erde und schließlich des Menschen. Und zum Schluss ein Fazit. Ne? Okay, let's go. Zur Einleitung. Zunächst mal typisch Physiker und Mathematiker eine Definition. Was verstehe ich unter Ursprung? Ursprung, darunter verstehe ich naheliegenderweise die Ursache der Existenz der Natur, belebt oder unbelebt. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist Folgendes, nämlich einiges zur Arbeitsweise und Zielsetzung der Physik. Die Physik hat die Aufgabe, die Natur zu beobachten und sie stellt fest, hoppla, da gibt es Gesetze, Naturgesetze. Die entdeckt sie, schreibt sie auf in Form in mathematischen Modellen und damit kann sie dann sämtliche Phänomene der Natur erklären. Was jetzt aber entscheidend ist, die Frage nach dem Ursprung der Gesetze und der Phänomene ist nicht Zielsetzung der Physik und auch nicht im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Die Physiker nehmen nur staunend zur Kenntnis, was es da gibt und rätseln darüber bis heute, was jetzt gerade die Quantenphysik betrifft, aber auch die allgemeine Relativitätstheorie, von der ich gleich einiges sagen werde. Und das heißt, es gibt eine gute Message und eine schlechte für meinen Vortrag. Zunächst mal die schlechte. Sie werden in dem ganzen Vortrag keine Aussage finden im Sinne von und damit hat die Physik bewiesen, dass es keinen Ursprung gibt. Oder damit hat sie bewiesen, dass es einen Ursprung gibt. Das ist schlechterdings nicht ihre Möglichkeit. Aber wir können fragen, gibt es vielleicht Hinweise? Und das ist die gute Message. In der Tat, sie kann Hinweise für oder gegen die Existenz eines Ursprungs liefern. Und bis Anfang letzten Jahrhunderts war es eher gegen. Und zwar, man sagte zum Beispiel, das Universum ist unendlich, es hat keinen Anfang. Deswegen gibt es auch keinen Anfänger, keinen Schöpfer oder so. Und der erste Satz der Bibel, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, stimmt schlechterdings nicht. Nicht? Das war also praktisch so die Meinung und da gab es noch allerhand andere. Heutzutage ist das anders. Anfang letzten Jahrhunderts und so den ersten 20 Jahren gab es einen gewaltigen Durchbruch zur sogenannten modernen Physik. Und die liefert tatsächlich Hinweise für einen Ursprung. Und zwar auf zweierlei Weisen. Das erste direkt aus der Physik. Also das ist schon erstaunlich, dass also wirklich der Hinweis da sofort herausspringt. Und dann ganz interessant, eine zweite Art und Weise, die möchte ich uns auch nicht vorenthalten. Und zwar die Physik bestätigt Aussagen der Bibel, die im naturwissenschaftlichen Kontext sind. Also die Bibel ist ja kein Physikbuch, da gibt es nicht so viele Aussagen. Aber zum Beispiel die Schöpfungsgeschichte und so weiter. Das hat schon einen naturwissenschaftlichen Kontext. Und das wird bestätigt durch die Physik. Und wenn die Bibel, die das schon alles vor Tausenden von Jahren wusste, was man jetzt erst in mühsamer Kleinarbeit rausgefunden hat, wenn die Bibel das schon wusste, dann ist sie glaubwürdig. Und dann ist sie möglicherweise auch glaubwürdig in Bezug auf ihre Antwort auf die Frage nach dem Ursprung. Und wir kennen ja diesen Ursprung. Und das ist so dieser indirekte Weg. Das ist hochinteressant. Ja, dann beginne ich mal. Der Ursprung des Universums. Wie gesagt, seit Jahrtausenden war der Gedanke, dass das Universum einen Anfang gehabt haben sollte, für Naturwissenschaftler völlig inakzeptabel. Nicht? Man war der Auffassung, dass das Weltall ohne Anfang und Ende sei und deswegen gibt es keinen Anfang und deswegen gibt es auch keinen Anfänger. Deswegen gibt es keinen Gott, wie ich es eben gerade sagte. Bis die Physik im November 2015 eine dramatische Wende nahm. Was war passiert? Einstein, dieser freundliche Gentleman, veröffentlichte seine allgemeine Relativitätstheorie. Und eine Zeit lang nahm man die verblüfft zur Kenntnis, stellte fest, das ist ja unheimlich kompliziertes Gleichungssystem und keiner konnte das so schnell lösen. Aber als man anfing, das zu lösen, dann setzte das große Staunen ein. Denn diese allgemeine Relativitätstheorie sagt voraus, es gibt einen Anfang. Das war heftig. Ich komme nachher noch dazu. Dort ist die gesamte Masse und Energie der Sterne mit einem gewaltigen Entstehungsakt aus dem Nichts buchstäblich hervorgebrochen und dehnt sich seitdem ununterbrochen aus. Und dieses Nichts ist weniger, als Sie vielleicht denken. Da gab es nicht nur keine Materie und keine Energie, sondern keinen Raum und keine Zeit. Also gar nichts. Kein Physiker wollte das zunächst wahrhaben. Einstein selbst auch nicht. Und zwar aus mehr oder weniger naturwissenschaftlichen Gründen, sagte er, also das ist gegen den Mainstream, den wir bislang hatten. Das kann nicht sein. Aber die Physiker erkannten natürlich, dass das nicht nur ein Entstehungsakt ist, wie ich gerade gesagt habe, sondern ein Schöpfungsakt und letztlich ein Hinweis auf einen Schöpfer. Und Physiker atheistischer Couleur mochten das natürlich nicht. Wie zum Beispiel der Physiker Fred Hoyle. Der sagte, das kann es doch nicht geben und nannte das spöttisch Big Bang. Also sowas gibt es doch gar nicht. Ne? Witzigerweise hat sich dieser Begriff heute eingebürgert als die Bezeichnung dafür. Big Bang, Urknall. Ne? Ja, zunächst mal also die Physiker sagten, nee, gibt's nicht, aus den vielerlei Gründen, bis man zweierlei entdeckte. Nicht? Wenn es sowas gegeben hat, dann müsste auch Folgendes heutzutage noch zu sehen sein. Im Moment des Urknalls ist ja eine gewaltige Energie, die gesamte Energie, die heute das ganze Weltall erfüllt, entstanden. Und das muss ein riesiger Lichtblitz gewesen sein. Und die Überreste davon müsste man heute noch sehen. Und dann 1960, glaube ich, hat man das entdeckt. Das Nachglühen des Anfangsblitzes. Genau in der berechneten Intensität in der kosmischen Strahlung. Zweitens, die allgemeine Relativitätstheorie sagt voraus, dass das Weltall sich ausdehnt, dass der Raum sich ausdehnt und dass die Galaxien in diesem sich ausdehnenden Raum sozusagen mitschwimmen, wie Fische in einem reißenden Bach. Das ist die Fluchtbewegung der Galaxien, die man entdecken müsste, wenn das Ganze stimmt. Und zwar müssten die Galaxien je schneller von uns sich wegbewegen, je weiter sie von uns weg sind. Und ich will das mal kurz deutlich machen anhand eines kleinen Experiments. Stellen wir uns vor, das ist ein Gummiband und auf dem Gummiband bringen wir so einige Kleckse an. Die gelben sind die Galaxien und der blaue Klecks, das ist die Erde. Und jetzt ziehen wir an den äußeren Rand dieses Gummibandes, ziehen wir es auseinander und dann kann man feststellen, außen ist die Geschwindigkeit, also die, mit der wir ziehen, das kann eine relativ hohe Geschwindigkeit sein und je näher die Galaxien an die Erde sind, desto langsamer die Geschwindigkeit. Könnt ihr euch das vorstellen? Nicht? Auf der Erde ist die Geschwindigkeit null und gleich links und rechts davon ist sie eben relativ klein und außen wird sie immer schneller. Nicht? Man kann das sogar zu Hause mal nachvollziehen. Das heißt, die Fluchtbewegung müsste so sein, dass je weiter die Galaxien weg sind, desto schneller das Ganze. Und in der Tat, das hat man gemessen. Nicht? Hier ist aufgezeichnet auf der horizontalen Achse die Geschwindigkeit, auf der vertikalen die Entfernung und man sieht, so ist es. Nicht? Je weiter weg, je höher die Geschwindigkeit. Das war heftig. Man wusste, okay, das gilt. So, jetzt hat man also festgestellt, tatsächlich einen Ursprung. Und, oder einen Anfang, möchte ich besser sagen. Und die Frage entstand natürlich jetzt, wo kommt das her? Was ist der Ursprung? Aus dem Nichts? Kann doch gar nicht wahr sein. Ja, das heißt also, es muss einen Anfänger, es muss einen Ursprung geben. Und um es nochmal zu sagen, das gab es vorher nicht. Das ist schon was Erstaunliches, nicht? Wer oder was ist die Ursache? Zufall? Viele sagen, ah, wunderbar, gerade Evolutionisten, da haben wir es, nicht? Das kann nur Zufall sein. Und deswegen haben die Evolutionisten den Urknall für sich gepachtet. Und viele liebe Christen sagen, den können wir nicht, also für die können wir nicht Steigbügelhalter sein. Deswegen lehnen wir den Urknall ab. Schade. Denn für mich ist es ein evangelistischer Elfmeter. Nicht das Ganze ist ein Hinweis auf einen Schöpfer par excellence. Besser geht's eigentlich nicht. Aber Zufall ist Unfug. Kein Physiker würde dem zustimmen. Nicht? Also die Evolutionisten pachten das für sich eigentlich for nothing. Nicht? Das ist aus einem falschen Grund. Warum stimmt kein Physiker dem zu? Ich mache mal ein Beispiel. Stellen Sie sich vor, ich komme abends nach Hause und sage meiner Frau, ich habe zufälligerweise auf der Straße Herrn Müller entdeckt oder getroffen. Vielleicht sollte ich zunächst noch mal sagen, Zufall ist eine Aussage über unsere Unkenntnis. Es ist eine Aussage. Es ist kein Etwas, das Ursache sein kann. Nicht, das ist schon mal so die erste Begründung. Aber wie gesagt, ich komme abends nach Hause, sage meiner Frau sowieso, zufälligerweise Herrn Müller entdeckt. Und jetzt kommt's. Diese Aussage macht nur Sinn, wenn es wenigstens zwei Objekte gibt. Meine Wenigkeit und Herrn Müller. Sonst macht die Aussage, das war zufällig, überhaupt keinen Sinn. Das heißt, der Begriff Zufall macht nur Sinn in Bezug auf Dinge, die bereits da sind, die bereits erschaffen worden sind. Das heißt, der Zufall kommt zu spät als Mutter des Universums, nicht? Es muss schon was erschaffen worden sein, bevor der Zufall Sinn macht, nicht? Darüber kann man mal ein bisschen nachdenken, vielleicht zu Hause, und dann plötzlich wird einem völlig klar, so ist es nicht. Der Zufall, der ist hier einfach falsch am Platz, nicht? Der kommt zu spät als Mutter des Universums. Ja, dann gibt es allerdings eine Aussage aus der Quantenphysik, aus der modernen Quantenphysik, die besagt, dass es vielleicht doch Zufall ist. Und zwar ist es tatsächlich so, die Quantenphysik sagt, und das ist nachgemessen worden, das stimmt, Vakuum ist in Wirklichkeit kein Vakuum, sondern aus dem Vakuum springen ständig Teilchen und Antiteilchen heraus, vernichten sich und verschwinden wieder. Nicht? Das ist ein ständiges Gebrodele, eine Entstehung und ein Vergehen. Das ist eine interessante Geschichte. Und dann sagt man, einige der Teilchen haben keinen Partner gefunden, mit dem sie sich hätten vernichten können. Die sind übrig geblieben und daraus besteht das Universum. Übrigens Paul Dirac, das ist der Physiker, der das Thema Antiteilchen entdeckt hat. Einer der tollsten Physiker auf diesem Planeten. Ja, also man unterstellt, dass einige Teilchen keinen Partner gefunden haben könnten. Das kann man nicht beweisen, das gibt die Physik nicht her, sondern das muss man glauben. Und Glauben ist eigentlich nichts, was ein Physiker gerne mag, nicht? Aber so ist es. Und diese würden dann die Materie des Universums bilden. Nun, diese Argumentation verkennt wieder was. Und zwar, dieses sogenannte Quantenvakuum ist schon ein Gebilde in Raum und Zeit und unterliegt Naturgesetzen. Da ist schon was geschaffen worden. Raum ist geschaffen worden, Zeit ist geschaffen worden, Naturgesetze sind geschaffen worden. Das heißt, die Dinge waren schon da. Der Zufall kommt auch bei dieser Argumentation zu spät. Ja, und letztlich ist es so, es gibt keinen Ursprung aus Sicht der Physik. Im Sinne, dass dieser Ursprung im Rahmen der Physik erklärbar wäre. Und jetzt wird es spannend, nicht? Der Physiker Stephen Hawking, der hat das folgendermaßen gesagt, und ich zitiere mal, weil die Zeit selbst erst mit dem Urknall begann, ist dies ein Ereignis, also der Urknall, das nicht durch etwas innerhalb der Zeit oder jemand innerhalb der Zeit verursacht worden sein kann. Anders ausgedrückt, die Physik kann nur etwas innerhalb von Zeit und Raum beschreiben. Nicht? Zeit und Raum sind aber bereits Geschaffenes. Die Physik kommt für eine Erklärung dieser Raum und Zeit zu spät. Nicht? Sie bewegt sich nur im Rahmen von bereits Geschaffenem. Also die Physik ist eigentlich sozusagen erst nach der Entstehung von etwas, nämlich von Zeit und Raum, überhaupt zuständig. Sie drückt ihre Formeln nur in Form von Raum und Zeit aus, anders geht das gar nicht. Das heißt, es kommt zu spät. Und das bedeutet, nicht? Einerseits sagt die Physik, da gibt es einen Anfang, andererseits sagt die Physik, das kann nicht innerweltlich, also innerhalb der Physik, erklärt werden. Und das bedeutet, dass dieser Ursprung außerhalb liegt, außerhalb ihrer Darstellungsmöglichkeit. Das ist schon mal heftig. Das ist schon mal ein Hinweis, dass das irgendwo anders herkommt. Aber das ist nicht mehr das Metier der Physik, wie eingangs schon gesagt. Trotzdem kann man mal fragen, kann die Physik vielleicht auch einen Hinweis geben, was dieser Ursprung ist? Und in der Tat, das kann sie, aber nur indirekt. Jetzt kommen wir auf diese indirekte Argumentation. Und zwar sieht das folgendermaßen aus. Die drei Grundpfeiler der modernen Kosmologie sind folgende. Es gibt einen Anfang. Alles ist aus dem Nichts entstanden. Und das Weltall dehnt sich seitdem aus. Das sind die drei Dinge, die wir auch gerade gesehen haben. Nun, das gab es schon in der Bibel, schon seit Jahrtausenden. Und das untermauert jetzt die Glaubwürdigkeit durch die Physik. Und zwar, es gibt einen Anfang, das steht in der Bibel. Nicht gleich am Anfang heißt es ja, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das haben wir schon seit etwa 3300 Jahren. Alles ist aus dem Nichts entstanden. Das steht auch schon in der Bibel. Vielleicht weiß der oder eine oder andere, wo das steht. Und das Weltall dehnt sich seitdem aus, steht auch in der Bibel. Das heißt, das untermauert die Glaubwürdigkeit ihrer Beschreibung des Ursprungs und daher letztlich auch, woher das kommt, nicht? Nochmal, es gibt einen Anfang, da heißt es, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Alles ist aus dem Nichts entstanden, das lesen wir wo? Im Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 3. Durch den Glauben erkennen wir, dass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Aus nicht beobachtbarem geworden ist. Und dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist. Und dann schließlich, die Welt dehnt sich seitdem aus. Das finden wir tatsächlich auch im Alten Testament in folgender Form. Immer wenn dort von der Erschaffung des Weltalls gesprochen wird, dann ist das ein andauernder, expansiver Vorgang. Das liest sich zum Beispiel bei Jesaja so. Gott ist es, der den Himmel ausspannt wie einen Schleier, ausbreitet wie ein Zelt und so weiter und so fort. Das ist ein dynamischer Vorgang. Man muss das vielleicht nicht auf die naturwissenschaftliche Goldwaage legen, aber es ist trotzdem interessant, immer wenn es um die Erschaffung des Weltalls geht, im Alten Testament ist das diese Darstellung, nicht? Das liest man dann auch woanders bei Jesaja, das liest man bei Hiob, das liest man in dem Psalm, das liest man bei anderen Propheten wie zum Beispiel Sacharja, nicht? Und was sieht man hier? Überall steht Gott als Ursprung. Und die Tatsache, dass diese drei Grundpfeiler der modernen Kosmologie schon seit Jahrtausenden von der Bibel bekannt ist, das hat natürlich oder müsste zumindest die Physiker zum Grübeln bringen, in der Hinsicht, dass sie sagen, Menschenskinder, die Bibel, die weiß wohl doch mehr, als wir denken. Das ist ja glaubwürdig. Und dann ist auch glaubwürdig, was sie sagt in Bezug auf den Ursprung, nicht? Also in diesem Sinne, indirekt kann die Physik doch noch einen kleinen Hinweis darauf geben, was diese außerweltliche Ursache ist des ganzen Daseins. Fazit, also um es nochmal zu wiederholen, direkter Hinweis aus der Physik, die moderne Kosmologie muss nach derzeitigem Kenntnisstand konstatieren, dass die Welt einen Anfang hat, aus dem Nichts entstanden ist und sich ausdehnt. Und dass es A, dafür eine Ursache geben muss, die nicht physikalisch beschreibbar ist. Und das ist ein Hinweis auf einen außerweltlichen Ursprung. Und der indirekte Hinweis, das haben wir gerade gesehen, nicht? Die Bibel weiß das auch schon seit Jahrtausenden, dass die Welt einen Anfang hat, aus dem Nichts entstanden ist und sich ausdehnt. Insofern ist sie in ihrer Glaubwürdigkeit durch die moderne Kosmologie bestätigt und das ist ein Hinweis auf die Korrektheit der Aussage der Bibel, wer oder was dieser außerweltliche Ursprung ist. Nämlich der Gott, der Vater Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das ist nicht zu unterschätzen. Dieses Ergebnis haben wir erst seit 100 Jahren. So, jetzt kommen wir zur Materie, der Ursprung der Materie. Die Quantenphysik stellt die Physiker vor ein riesiges Rätsel, das bis heute noch nicht richtig gelöst ist. Und das sehen wir zum Beispiel an diesem sogenannten Doppelspaltexperiment. Da haben wir also eine Elektronenkanone, das ist ein Gebilde, was Elektronen erzeugt und herausschießt. Und die schießt man auf so eine Platte mit einem senkrechten Schlitz und dahinter hat man einen Beobachtungsschirm, also irgendwie eine Art fotografische Platte, wo man sehen kann, was da durchgekommen ist. Und normalerweise sieht man da auch so einen senkrechten Balken, nicht? Das sind die Elektronen, die da durchgekommen sind. Und jetzt hat man mal zwei Spalten gemacht und würde jetzt erwarten, dass man hinten auf dem Schirm dann zwei senkrechte Balken sieht. Und das Ergebnis hat die Physiker hier umgehauen. Da sieht man nicht zwei senkrechte Balken, sondern jede Menge. Und das kann man nur erklären, dass Elektronen keine Teilchen sind, sondern Wellen. Das heißt, einmal stellt sich das Elektron als Teilchen dar, wenn wir nur einen Spalt haben, und wenn wir zwei Spalten haben, als Welle. Und die Frage ist, was ist es denn nun? Insbesondere die Frage, was ist das Elektron, bevor es dieses Experiment erreicht hat, also als es darauf hingeflogen ist? Teilchen, Welle, beides? Nun, letztlich haben wir nur Information, was es ist. Und die Physiker grübeln seit dieser Entdeckung darüber, was es nun ist. Und im Grübeln über diese Frage kommt die Physik immer mehr, hat die immer mehr einen Verdacht, den der Physiker und Nobelpreisträger Anton Zeilinger, der hat ja im letzten Jahr einen Nobelpreis gekriegt, folgendermaßen formuliert. Und das ist jetzt schon heftig. Information, sagt er, ist der Urstoff des Universums, der letztlich allem zugrunde liegt. So sieht der Gentleman aus. Übrigens, wenn man den mal googelt, seine Vorträge sind fantastisch, nicht? Die sind für jeden auch gut zu verstehen. Ein toller Typ. Ja, Fazit. Jetzt wieder der direkte Hinweis aus der Physik. Die moderne Physik konstatiert erst die Information, dann die konkrete Manifestation als etwas Beobachtbares. Information ist der Urstoff des Universums, der letztlich allem zugrunde liegt. Das ist ein Hinweis auf eine schöpferische Intelligenz als Ursprung, nicht? Das ist, kann man vielleicht Gott nennen, aber zunächst mal, da muss eine schöpferische Intelligenz dahinter stecken. Das ist der direkte Hinweis. Der indirekte Hinweis ist über die Bestätigung der Glaubwürdigkeit der Bibel. Wie geht das denn? Ja, die Bibel wusste das schon seit Jahrtausenden. Erst die Information, dann die Manifestation. Das muss man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Und vielleicht weiß der oder der eine oder andere jetzt auch schon, worauf ich hinaus will. Wo steht das in der Bibel? Zum Beispiel im Johannesevangelium. Im Anfang war das Wort und alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Oder Gott sprach und es wurde. Gott ruft dem, was nicht ist, dass es sei. Und vormals hat man gesagt, Wort, Sprache, Information kann auch nichts hervorrufen, das ist doch Blödsinn. Nicht die Physiker hatten das früher belächelt, das ist nicht ernst, also ist nicht im physikalischen Sinne ernst zu nehmen. Jetzt ist das aus der Sicht der Physik was anderes, nicht? Insofern wird die Bibel in ihrer Glaubwürdigkeit durch die Physik bestätigt, und das ist wiederum ein Hinweis auf die Korrektheit auch der biblischen Antwort auf die Frage nach dem Ursprung, und die lautet nämlich so: Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Nicht? Das ist doch schon wirklich erstaunlich. Übrigens, diesen Zusammenhang zwischen der Erkenntnis der Physik, dass Information der Urstoff des Universums ist, und mit dem Johannesevangelium, dem ersten Kapitel, hat der Anton Zeilinger selber mal in einem Vortrag gemacht. Das fand ich also wirklich ganz, ganz erstaunlich und erfreulich, nicht? Die Physiker kommen allmählich in die richtige Richtung. Ja, nun kommen wir zu dem Ursprung der Sterne. Kosmische Gaswolken sind die Mütter aller Sterne, nicht? Das sieht also zum Teil fantastisch aus. Ich hoffe, dass man das hier auch gut sehen kann. Ja, ich zeige Ihnen mal so ein paar Bilder. Das sind gewaltige Bilder, Pferdekopfnebel, unschwer zu erkennen, warum der so heißt. Cygnusnebel, Carina-Nebel, übrigens eine Brutstätte von Sternen. Helixnebel, heißt auch das Auge Gottes. Herznebel und so weiter und so fort. Wunderbare Dinge, die man so im Fernrohr sehen kann. Und jetzt kommt wieder Einstein ins Spiel, und zwar aufgrund seiner speziellen Relativitätstheorie, die er 10 Jahre vor seiner Allgemeinen veröffentlicht hat, wissen wir, wie Sterne entstehen, was Sterne überhaupt sind, aber das wissen wir erst seit 100 Jahren, nicht? Und zwar entstehen die aus dem Wechselspiel von zwei gewaltigen Urkräften. Die erste Kraft ist die Gravitationskraft, die komprimiert dieses kosmische Gas zu Klumpen. Und diese Klumpen haben eine eigene Gravitation und ziehen wieder mehr Materie an. die übrigens so in Form einer sogenannten Akkretionsscheibe drumherum wirbelt. Nicht? Das sind also viele kleine Bröckchen. Und die werden durch diesen großen Klumpen kontrahiert. Dadurch wird der Klumpen größer, die Gravitationskraft wird stärker, dadurch zieht er wieder mehr Materie an, wird wieder größer und so weiter. Das ist so ein sich selbst verstärkendes Wechselspiel. Mit dem Ergebnis, dass schließlich dieser Klumpen so groß wird, dass er unter der Kraft seiner eigenen Gravitation so zusammengedrückt und zusammengepresst wird, dass er intern immer heißer und immer dichter wird und schließlich eine zweite Naturkraft ins Spiel kommt, die Kernkraft, und das Ganze zündet als Atombombe. Nicht Sterne sind kontinuierlich feuernde, gigantische Wasserstoffbomben, in denen kontinuierlich Materie in reine Energie zerstrahlt wird, nach dieser Gleichung E gleich M mal C Quadrat, die sicherlich bekannt ist von Einstein, wo Materie komplett umgewandelt wird in Energie. Und was das bedeutet, was da für eine Energie in der Materie drin ist, das können wir leider demonstrieren auf der Erde anhand von Wasserstoffbomben. Nicht? Und das sieht so aus. Das ist die größte Wasserstoffbombe, die die Amerikaner jemals gebaut haben. Die Russen haben übrigens eine vierfach größere schon mal zur Explosion gebracht. Also schöner Wettbewerb. Ja, hier wird ein Kilogrammchen Materie umgewandelt in die Energie, die der Explosion von 15 Millionen Tonnen Dynamit entspricht. Das ist also schon heftig. So, wie sieht denn das aus mit den Sternen? Betrachten wir mal die uns am nächsten, den uns am nächsten gelegenen Stern. Sieht also ziemlich heftig aus. Das ist so ein Ausschnitt, wo man sieht, also es ist ziemlich dynamisch. Nicht? Das nennt man Protuberanzen. Da werden sogenannte Sonnenplasma durch gewaltige magnetische Kräfte tief ins Weltall hineingerissen. Das sind einige hunderttausend Kilometer, die wir hier sehen. Und dann wird das Ganze wieder zurückgerissen und kracht sozusagen auf die Oberfläche. Und hier wird jetzt nicht nur ein Kilogrammchen zerstrahlt, sondern sage und schreibe 4 Millionen Tonnen Wasserstoff. Und das entspricht der Sprengkraft von etwa 6 Milliarden dieser Wasserstoffbomben, die wir gerade gesehen haben. Und jetzt halten Sie fest, das passiert jede Sekunde. Während wir hier sitzen, sind da noch 4 Millionen Tonnen Wasserstoff. Die sind jetzt weg, forever. Jetzt sind 8 Millionen Tonnen weg. Jetzt 12. Und so weiter und so fort. Wenn Sie nach Hause gehen, geht das Spiel ununterbrochen weiter. Und es ist schon weitergegangen seit Jahrtausenden. Und die Physiker sagen, dieses immense Gebilde hat noch genug Sprit für die nächsten 4 Milliarden Jahre. Das ist gigantisch. Und um die Gigantomanie noch ein bisschen auf die Spitze zu treiben, zeige ich Ihnen jetzt im richtigen Maßstab die Erde. Das sind wir, ne? Aber wir umkreisen dieses Gebilde in einem respektvollen Abstand von 150 Millionen Kilometer. Dann kann uns nicht so viel passieren, nicht? Aber das ist schon heftig. Ein einziger Stern wäre schon immens. Aber davon gibt's noch etwa 100 bis 200 Milliarden. Kunstvoll angeordnet in so einer Galaxie. Und wir stecken auch in so einer Galaxie. Wir können nur nicht drauf gucken wie diese, sondern wir sitzen da so drin und sehen diese vielen Sterne hintereinander liegen. Und in dieser Perspektive macht das so einen milchigen Eindruck. Die Milchstraße ist der Querschnitt unserer kosmischen Heimat. Lange Zeit hat man gedacht, das ist alles an Sternen. Nicht? Gibt es hier übrigens so ein Echo irgendwo? Nee, ne? Das hört sich von mir nur aus, so an. Ja, lange Zeit hat man gedacht, das ist also alles und vielleicht ein bisschen Sterne drumherum und so weiter, bis man dann dieses Teleskop ins Weltall geschickt hat und natürlich unbeschadet von Atmosphäre und Licht und sonst was tief ins Weltall hineingucken konnte. Und dann hat man Folgendes gemacht. Man hat das mal 10 Tage lang auf einen kleinen Ausschnitt im Weltall gerichtet und die CCD-Kameras 10 Tage lang belichten lassen. Da hat man natürlich das Licht von den allerentferntesten Sternen auch einfangen können. Und das Ergebnis war so, dass die Physiker oder zumindest die Astrophysiker reihenweise, sage ich mal, von ihren Stühlen gefallen sind. Das sah dann nämlich so aus. Und jetzt kommt's. Alle diese Kleckse, das sind keine Sterne, sondern das sind alles Galaxien. Übrigens haben wir jetzt ein neues Space-Teleskop, dieses Webb-Teleskop, da sieht man noch mehr. Nicht? Das wird plötzlich noch mehr. Nicht? Das ist das sogenannte Deep Field. Und die Physiker haben gesagt, was ist denn hier los? Und haben dann das Space-Teleskop woanders hingerichtet, überall mal geguckt, gibt's das auch? Und man hat festgestellt, es sieht überall so aus. Und dann haben sie schnell hochgerechnet und haben festgestellt, das gibt's doch nicht. Es gibt etwa 100 Milliarden weitere solcher Galaxien. Jede bestehend aus 100 Milliarden von diesen atomaren Giganten, die mindestens jede Sekunde 4 Millionen Tonnen Wasserstoff zerstrahlen. Eine gewaltige Symphonie in diesem Weltall. Und jeder kann jetzt mühelos errechnen, wie viele Sterne es gibt. Nicht? Das ist ganz einfach, 100 Milliarden mal 100 Milliarden. Wer sich das vorstellen kann, bitte melden. Aber ich möchte Ihnen mal eine Vorstellung vermitteln. Denken Sie sich einen Strand, 2 Meter tief aus feinem Sand. Darunter ist dann so ein felsiger Unterboden. 50 Meter breit, 50.000 Kilometer lang. Und wenn sich jemand aufmachen würde, die Sandkörner zu zählen, der würde dann wissen, wie viele Sterne es gibt. Ne? Ja, Fazit. Hinweis aus der Physik, was wir jetzt gesehen haben. Also an Zufall kann man jetzt eigentlich nicht mehr denken. Nicht? Das war schon aus rationalen Gründen ausgeschlossen, wie vorher gesagt, aber jetzt auch quasi aus subjektiven und ich möchte mal fast sagen emotionalen Gründen. Nicht? Das kann nicht sein. Und Hinweis über die Bestätigung der Glaubwürdigkeit der Bibel, das muss man hier so sagen, angesichts dieses Wunders des Weltalls, das erst voll offenbart wurde durch die moderne Kosmologie, gilt erst recht, was wir in der Bibel lesen. Psalm 19, Vers 2, die Himmel erzählen die Ehre Gottes als Ursprung. Oder Römer 1, 19, Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt, wenn man es mit Vernunft wahrnimmt, an seinen Werken ersehen. Ja, jetzt kommen wir zu dem Ursprung der Planeten. In dieser Akkretionsscheibe, da verklumpt sich auch einiges. Und das sind solche Protoplaneten. Aus der Nähe sehen die so aus. Also wie so ein glühendes Brikett auf dem Grill, wenn wir im Sommer unsere Würstchen braten. Ne? Und nun ist Folgendes. Wir kommen jetzt zu der Erde. Auch so ein Protoplanet. Früher hatte man gedacht, sowas gibt's nicht. Die Erde sah schon immer so ähnlich aus wie heute. Vor etwa 150 Jahren war das immer noch so der Eindruck. Ja, die Bibel sagt seit 3000 Jahren, dass das so aussieht, nicht? Sie behauptet dagegen, dass die Erde sich aus einem unwirtlichen Zustand etappenweise entwickelt hat. Das wurde belächelt früher von den Physikern, muss man sich mal vorstellen. Das kann nicht sein, das ist, was weiß ich, mythologisch zu deuten oder theologisch oder wie auch immer. Ja, die Naturwissenschaft weiß das ja heute endlich auch. Auch, das ist ein Protoplanet. Und jetzt kommt's, nicht? So hat sich das Ganze entwickelt. Und jetzt kommt's, die biblischen Etappen, die kann man heute naturwissenschaftlich deuten. Und das heißt, wir haben wieder eine Bestätigung der Glaubwürdigkeit der Bibel, die das schon lange wusste. Und damit indirekt der Glaubwürdigkeit der Bibel, die da sagt, Gott ist der Ursprung. Und ich möchte das mal vorführen, was diese biblische Schöpfungsgeschichte betrifft. Habe ich links die biblische Schöpfungsgeschichte, rechts die naturwissenschaftliche Deutung. Wobei es mir sehr wichtig ist zu sagen, das ist eine Deutung. Das muss nicht so sein. Das heißt, das muss nicht genau der biblischen Schöpfungsgeschichte entsprechen, aber was ich damit sagen will, die Naturwissenschaft kann sagen, so ist es aus unserer Sicht. Wie gesagt, muss nicht richtig sein, aber es gibt jedenfalls keine Diskrepanzen mehr. Sie sagt, ja, so ist es. Und das möchte ich mal vorführen. Wir beginnen mal mit dem, was wir gerade hatten. Am Anfang heißt es, die Erde war wüst und leer. Das haben wir gerade gesehen, die Erde war ein Protoplanet. Dann Gott sprach, es werde Licht. Ja, ein Physiker würde jetzt sagen, die Sonne zündete als Wasserstoffbombe, wie wir es gerade gesehen haben. Ja. Und wegen der dichten Atmosphäre der Erde, man weiß heute, dass die Erde damals mit einer sehr dichten Atmosphäre von Wasserdampf, Kohlenmonoxid, Schwefeldioxid, Methan und allen möglichen scheußlichen Dingen umgeben war. Und zwar so dicht, dass man die Sonne nicht sehen konnte, so wie heute beim wolkenverhangenen Himmel. Dann ist es zwar diffus hell, aber die Sonne kann man nicht direkt sehen. so auch hier. Dann heißt es, Gott schuf eine Trennung zwischen Wasser in der Luft und Wasser auf dem Boden. Naturwissenschaftliche Deutung, der Protoplanet kühlte langsam ab, mit ihm die Atmosphäre und ein Teil des Wasserdampfes kondensierte und regnete ab. Nicht? Es entstand das Meer und einiges verblieb als Wolken im Himmel. Gott sprach, es werde das Trockene sichtbar und lasse Vegetation entstehen. Das ist erstaunlich, das Trockene soll sichtbar werden, jetzt erst, das heißt, war vorher alles Wasser. In der Tat, heute weiß man, die Welt war ursprünglich mit dem sogenannten Urmeer praktisch vollständig bedeckt. Und erst nach und nach entstand das Land durch tektonische Prozesse, durch diese Überlagerung von Erdmassen und Vulkanismus, wie man es zum Beispiel bei Hawaii heute noch sehen kann. Erstaunlich, wie das übereinstimmt. Jetzt, Gott sprach, es sollen Lichter am Himmel werden, Großes, Kleines und die Sterne. Und der Naturwissenschaftler sagt ganz klar, die Erde kühlte weiter ab, damit auch die Atmosphäre, mehr Wasserdampf kondensierte und regnete ab und die Atmosphäre wurde langsam transparent. Jetzt konnte man die Gestirne sehen. Dann Gott sprach, es soll das Wasser von lebenden Wesen wimmeln und Vögel über der Erde fliegen. Ja, heute weiß jedes Kind sozusagen, die ersten Lebewesen waren im Wasser. Interessantes Detail, Vögel zu der Zeit, bevor noch davon gesprochen wurde, dass diese normalen Landtiere entstanden. Nun, man weiß heute, dass die Vögel etwa zeitgleich oder möglicherweise sogar vor den Dinosauriern vorhanden waren. Okay, das ist aber nur so ein kleines Detail. Nun, schließlich, Gott sprach, die Erde bringe Tiere hervor und Gott schuf den Menschen. Erst entstanden die Tiere und dann der Mensch, das weiß man heute. Nicht? Und Sie sehen, aus Sicht der modernen Naturwissenschaft, im Sinne der Deutung, haben wir wieder einen Hinweis auf Gott als Ursprung. Denn ich habe das mal hier in Rot gekennzeichnet. Das, was die Bibel in Bezug auf die moderne Deutung der oder moderne Kenntnis der Entwicklung auf der Erde weiß, das, was die Erde schon, was die Bibel schon vor Tausenden von Jahren weiß, ist natürlich ein Hinweis auf ihre Glaubwürdigkeit. Und dann auch auf ihre Glaubwürdigkeit, was hier steht in Rot, Gott schuf, Gott sprach, Gott schuf und so weiter. Also Sie sehen, die Naturwissenschaft nähert sich immer mehr der Bibel. Es ist nicht umgekehrt, dass die Bibel irgendwie verdreht werden muss oder anders interpretiert werden muss, damit man sich der Naturwissenschaft nähert. Es ist umgekehrt. Und nun kommen wir zu dem Ursprung des Menschen. Ist der nur ein Zufallsprodukt? Ja, wir wissen, dass, und ich nenne das mal biogenetischer Code, dass der Mensch ab Entwicklung, ab seiner Geburt, in seiner Entwicklung im gewissen Rahmen bestimmt wird durch diese Molekülketten, nicht? Durch die DNA, was in sich schon ein Wunder ist. Und nun gibt es etwas für das Universum, was in gewisser Weise ähnlich ist. Ich nenne das mal den kosmogenetischen Code. Biogenetischer Code und kosmogenetischer Code sind meine Wortschöpfung. Bin ich ganz stolz drauf. Und dieser kosmogenetische Code, der bestimmt auch die Entwicklung des Weltalls ab seiner Geburt, ab dem Urknall, in gewissen Rahmen. Und zwar besteht dieser kosmogenetische Code jetzt nicht aus Molekülen, die gab es damals noch nicht, sondern aus den sogenannten Naturkonstanten. Da gibt es Zahlenwerte, die konstant sind, wie zum Beispiel die Geschwindigkeit des Lichts, die Lichtgeschwindigkeit. Ist in allen Koordinatensystemen immer das Gleiche. Oder die Gravitationskonstante oder die Dielektrizitätskonstante. Da gibt es ungefähr so 3 Dutzend davon. Dann gehört dazu die Anfangsenergie und Masse im Moment des Urknalls und man könnte, glaube ich, auch die physikalischen Gesetze dazu nehmen. Und jetzt kommt's. Wäre dieser Code nur um ein aberwitziges, winziges anders, als es gewesen ist, dann hätte es uns nie gegeben. Als ob jemand haarscharfe Feinabstimmungen vorgenommen hat und jemand hier zunächst mal in Anführungsstrichen, damit wir existieren. Das ist das sogenannte starke anthropische Prinzip. Und das möchte ich mal an einem Beispiel deutlich machen. Das ist das sogenannte Masse-Energie-Verhältnis. Im Moment des Urknalls wurde die gesamte Masse, die ich mal mit M bezeichne, und die gesamte Energie E des Weltalls ins Leben gerufen. Und jetzt kann man mal den Quotienten bilden, M geteilt durch E. Das ist eine Zahl. Und jetzt stellt sich heraus, wäre diese Zahl nur ein Trillionstel kleiner oder größer als das, was sie gewesen ist, dann hätte es uns nie gegeben. Und das muss man sich jetzt mal vorstellen. Auf der Achse der reellen Zahl von minus unendlich bis plus unendlich, da ist eine Zahl gefunden worden, eine kleine Abweichung nach links oder eine kleine Abweichung nach rechts. Und wir wären heute nicht hier. Das muss man sich mal vorstellen. Da ist ja wohl wirklich eine Absicht dahinter. Ganz kurze Erläuterung. Warum ist das so? Wenn diese Zahl zu groß gewesen wäre, dann wäre die Energie quasi zu klein, um das Ganze fortzusetzen. Das heißt, das Weltall wäre zunächst mal in eine Expansionsphase gegangen, dann wäre das Ganze zum Stillstand gekommen und wäre wieder kollabiert und verschwunden auf Nimmerwiedersehen in einem schwarzen Loch. Wir wären also heute nicht hier. Ja, und wenn es zu klein gewesen wäre, dann wäre das Weltall so schnell auseinandergespritzt, dass keine Zeit gewesen wäre, um Sterne und Galaxien und Planeten zu bilden. Uns hätte es auch nicht gegeben. Das ist schon heftig. Es muss mit voller Absicht haarscharf gezielt worden sein, dass es uns geben kann. Absicht. Absicht ist ein Hinweis auf eine Person, auf ein Bewusstsein. Jetzt könnte man sagen, okay, das ist ein Zufall. Zwar ein gewaltiger, aber gut, die Wahrscheinlichkeit für so einen Zufall ist sowieso ganz klein. Aber es gibt noch mehr Feinabstimmung. Die starke Kernkraft, die Kopplungskonstante und so weiter, wie ich sagte, etwa 3 Dutzend weitere. Und jetzt kommt's, die müssen alle gleichzeitig erfüllt sein, damit wir existieren. Und das treibt die Wahrscheinlichkeit des Zufalls auf Null. Das heißt, wir haben einen Hinweis aus der Physik, der sehr interessant ist. Dem Weltall liegt eine Absicht zugrunde. Und eine Absicht, wie ich schon sagte, ist ein Hinweis auf ein Bewusstsein. Und das heißt auf eine Person als Ursprung. Denn Bewusstsein ist etwas, was einer Person zugeschrieben ist. Diese Erkenntnis ist etwa, ich würde jetzt sagen, 60, 70 Jahre alt, also noch gar nicht so lange her. Und das bewegt die Physiker sehr. Und sie haben große Schwierigkeiten damit, denn der Hinweis ist nicht zu übersehen. Und dann hat man sich überlegt, da muss man irgendwie rauskommen. Und also bevor ich das sage, wie man versucht, da rauszukommen, Aussagen einiger berühmter Physiker, wie gehen die damit um? Freeman Dyson ist einer der besten Physiker der Welt und er sagt Folgendes, ich zitiere das mal. Wenn wir ins Universum hinausblicken und erkennen, wie viele Zufälle in der Physik und Astronomie zu unserem Wohl zusammengearbeitet haben, dann scheint es fast, typisch Physiker, ganz vorsichtig, dann scheint es fast, als habe das Universum in einem gewissen Sinne, gewusst, dass wir kommen. Nicht, er hat sich das kaum getraut, dieses Wort Wissen, Absicht auszusprechen. Und er lokalisiert dieses Wissen auch innerweltlich, also in der Natur. Er konzidiert das der Natur noch nicht etwas außerhalb, aber immerhin, das ist eine gewaltige Aussage. Ja, und Alan Sandage, das ist einer der führenden Kosmologen der Welt, der wurde aufgrund dieser Entdeckung Christ. Und wenn man ihn fragte, wieso kannst du als Physiker Christ sein, eine Frage, die ich ab und zu auch kriege, dann beantwortete er es mit dem Hinweis darauf, nicht? Das ist nicht zu unterschätzen. Ja, und wie gesagt, die Physiker erkennen das eben. Das ist übrigens das Interessante. Mit dem Urknall ist es genauso. Man hat erkannt, dass es ein Hinweis auf einen Schöpfer ist. Es ist ein Schöpfungsakt. Und wenn man atheistischer Couleur war, dann hat man versucht, das wegzukriegen. Und bis heute versuchen Physiker, den Urknall wegzukriegen, weil er ihnen nicht in den Kram passt sozusagen. Es gibt genug Physiker, die eigentlich nur innerweltlich alles erklären wollen. Also das ist einfach neutral, aber es gibt andere, die sehen das eben ideologisch. Ja, und hier ist es so, man hat auch versucht, das wegzukriegen, und zwar mit dem Gedanken der Multiversen. Es gibt nicht nur ein Universum, sondern es gibt Milliarden Urknalle, mit Milliarden Universen und in einem von denen, da haben wir den Sechser im Lotto, nicht? Da passt alles zusammen, nicht? Da wäre das der Zufall, nicht? Jetzt kommt's. Aus der Physik heraus, die Physik selber beweist, dass man das nicht beweisen kann. Man kann Nachbaruniversen nicht nachweisen. Es geht nicht. Und ich sage immer, was wäre das, wenn das stimmen würde, was wäre das für ein gewaltiger Gott, der mit Zilliarden Urknallen versucht, endlich ein Weltall zu schaffen, das geeignet ist für uns Menschen, nicht sozusagen. Ja, Fazit. Durch erstens ihre Erkenntnisse und zweitens ihre Bestätigung der Glaubwürdigkeit der Bibel legt die moderne Physik und Kosmologie, ich sag mal, eher nahe, als dass sie es verneint. Jetzt rede ich als Physiker, der sehr vorsichtig ist, wenn er keine Beweise hat, sondern nur Hinweise. Also sie legt eher nahe, als dass sie verneint. Die Waagschale ist eher in dieser Richtung geneigt, als Hinweis, nicht als Beweis, dass es einen Ursprung gibt. Und es handelt sich nicht um einen physikalisch erklärbaren Ursprung, sondern offenbar um den biblischen Schöpfer. Als Hinweis, nicht als Beweis, als Hinweis, ganz klar. Der alles durch sein Wort aus dem Nichts geschaffen hat, das begreifen jetzt die Physiker, dass das möglich ist. Und dessen Schöpferkraft immens ist, nicht? Denken Sie an die 100 Milliarden mal 100 Milliarden atomare Giganten, der die Erde samt Leben gemäß dem biblischen Schöpfungsbericht gestaltete, der Person ist und die Existenz des Menschen beabsichtigt hat. Das heißt, dass Sie und ich auf diesem Planeten leben können und jetzt existieren, dass wir jetzt hier sind, entspringt einer Absicht. Und das kommt aus der Physik. Das haben wir jetzt hergeleitet aus der Physik. Wir wissen das natürlich aus unserem christlichen Glauben, aber das konvergiert alles allmählich. Immer mehr wird deutlich, wo das herkommt. Wir wissen es aus der Bibel, aber wie gesagt, aber dafür gibt es jetzt auch Hinweise aus der modernen Physik und Kosmologie und das ist nicht zu unterschätzen und das freut mich ungeheuerlich als Physiker, dass ich damit befasst bin sozusagen. Ich sage ja immer, jeder sollte Physik studieren. Okay, was ist diese Absicht? Das ist ja die Frage nach dem Sinn des Lebens. Ich bin jetzt exakt in der Zeit, 10.10 Uhr sollte ich fertig sein. Das heißt, was der Sinn des Lebens ist, kann ich jetzt leider nicht mehr erläutern. Aber in dem Workshop, da erzähle ich das. Ne? Wie führe ich verstandesorientierte Menschen zum Glauben? Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.